Ja, guten Tag. Hier ist Kevin Peters vom Rücksichtblog. Heute in Düsseldorf in der Scientology-Kirche sitze ich zusammen mit Frau Claudia Ohl, die sich gerne einmal auch dann vorstellen möchte.
Ah, das stelle mich gerne mal vor. Also ich bin die Claudia Uhl, ich bin die Pressesprecherin der Scientology-Kirche Düsseldorf. Der Herr Peters rief mich vor ein paar Tagen an, bat um ein Interview und ich dachte mir, warum denn nicht? Und jetzt sitzen wir hier gemeinsam, trinken einen leckeren Kaffee und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was kommen wird.
Ich bin da mit einer wahnsinnigen Offenheit begrüßt worden, die ich ja eigentlich so auch gar nicht eingeschätzt hätte. Wenn ich die gängigen Medien verfolge, dann ist Scientology böse und gefährlich und Sektierer und Seelenfänger und was es nicht alles ist. Wo kommt das Bild her?
Wenn ich das wüsste, könnte ich es ja gerade stellen. Deswegen bin ich ja der Pressesprecher. Ich kann es nicht wirklich sagen. Ich denke, wir sind eine neue Gemeinde, also es sind eine neue Idee. Es gibt es jetzt gerade mal 60 Jahre. Wir sind eine Religion in buddhistischer Tradition. Das heißt, wir gehen wirklich davon aus, dass man ein unsterbliches geistiges Wesen ist. Und das ist in der westlichen Zivilisation vielleicht mitunter nicht so ganz geläufig, diese Art zu denken.
Wie ist denn diese Art zu denken?
Ja, wenn man davon ausgeht, dass man ein unsterbliches geistiges Wesen ist, und davon geht ein Scientologe aus, weil er das für sich selber wirklich weiß und für sich selber herausgefunden hat, dann lässt man sich nicht mehr so leicht zum Beispiel ins Bockshorn jagen.
Ins Boxhorn jagen lassen, wovon denn?
Momentane Finanzkrise zum Beispiel, das ist ein sehr aktuelles Beispiel.
Wie sieht denn Scientology die aktuelle Finanzkrise?
Wir sehen die überhaupt nicht, also das ist keine Sache, die eine Kirche sieht. Also ich denke, wir sollten, dass jeder für sich selber guckt, wo er ist und wer er ist und wie er ein besseres Leben führt. Das ist ja das, wofür wir dastehen und versuchen unseren Mitgliedern und auch überhaupt den Leuten zu helfen, nach vorne zu schauen. Und ich denke immer nur auf krakelige Linien, die auf großen Tafeln nach unten zeigen und dann in Panik auszubrechen, das hilft wirklich überhaupt keinem.
Gibt es denn aktuell eine Finanzkrise jetzt aus Ihrer Sicht persönlich?
Ich persönlich habe keine Finanzkrise, ne.
Okay, aber Sie sehen auch keine aktuell. Gibt es an den Finanzmärkten gerade irgendwelche Einbrüche, die gefährlich sind?
Ich glaube, das wird gemacht. Ich glaube, es wird einfach gemacht. Ich glaube, ich schätze den Menschen sehr. Ich schätze wirklich alle Leute sehr. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch die Deutschen, das ist ein super Volk. Also ich bin sehr froh, auch in Deutschland zu sein und Deutsche zu sein. Ich finde die Deutschen super, weil wir sind ein total innovatives Volk. Wir haben tolle Dichter und Denker. Dass wir jetzt die Atomkraftwerke abschalten, das ist jetzt kein Statement der Kirche, sondern es ist mein persönliches, finde ich hervorragend. Dass wir unsere Energien mal sammeln, um dann zu schauen, welche Energien kann man denn machen. Das finde ich toll und das ist eine Chance. Das ist keine Krise. Ich finde, es ist eine Chance.
Eine Chance wofür?
Für die Zukunft.
Wie ist denn die Zukunft beschrieben? Also, was wäre jetzt die Zukunft als Mitglied einer Scientology-Gemeinde? Wie ist da die Zukunft beschrieben?
Oh, ja, was ist denn das für eine Frage? Ich persönlich gehe halt davon aus, dass ich wiederkommen werde. Also ich gehe davon aus, dass ich ein unsterbliches geistiges Wesen bin. Deswegen gehe ich auch davon aus, wenn dieser Körper irgendwann mal nicht mehr ist, der ist jetzt fast 50, also so Halbwertszeit ist deutlich überschritten, sage ich mal. Dann werde ich sicherlich nochmal wiederkommen und dann möchte ich ja einen schönen Planeten nach wie vor vorfinden. Ich persönlich möchte das. Ich möchte, dass man noch in Seen baden kann. Ich möchte, dass man in Flüssen schwimmen kann. Ich möchte, dass es noch Wale gibt, dass es noch Delfine gibt. Das möchte ich ganz persönlich und deswegen setze ich mich auch sehr dafür ein, ja, dass die Leute das auch verstehen, dass man nicht das Geld allein macht nicht glücklich oder dass man nicht auf Kosten der Umwelt irgendwelchen Schabernack treiben kann. Dass man, da ich davon ausgehe, dass ich wiederkomme, gebe ich natürlich auch ein bisschen Gas in diese Richtung.
Als stoffliches Wesen wiederkommen oder in irgendeiner beliebigen Form wiederkommen. Mensch, Tier.
Mensch.
Auf jeden Fall
Ja,
Mensch.
ich
Okay.
möchte nicht da irgendwie als Ameise wiederkommen. Um Gottes Willen, nein, daran glauben wir auch nicht.
Okay.
Daran glauben wir nicht.
Also es ist definitiv die Wiedergeburt in Form eines menschlichen Wesens.
Ja.
Mit den gleichen Erkenntnissen von früher oder als Neustart?
Ich hoffe, dass ich das, was ich jetzt hier in diesen 21 Jahren, wo ich jetzt in Scientology bin, was ich da gelernt habe, ich gehe davon aus, dass ich dieses Wissen mitnehmen werde.
Gibt es da irgendwie konkrete Nachweise von verstorbenen Scientologen, die irgendwie etwas erzählt haben, weil die wiedergeboren wurden?
Ja, das gibt es tatsächlich. Also es gibt irgendwie ein kleiner Junge, der dann plötzlich erzählt, Ah, da bin ich wieder und ich hatte mal einen total guten Freund, das war mal in England, das war der Steve Bladibla, ich weiß den Namen nicht mehr. Und er war ganz traurig, dass ich gestorben bin und er besucht ihn dann und dann, das muss total rührend gewesen sein. Also es gibt es tatsächlich, dass man sich noch erinnern kann.
Okay, gibt es ja mehrere solcher Geschichten, weil ich glaube, das ist genau das, was auch die Hörer interessieren würde, genau diese Art von Geschichten von Wiedergeborenen, die halt Kontakt wieder aufgenommen haben.
Also das ist eine, die ich persönlich erzählt bekommen habe von diesem Steve. Ich weiß wirklich seinen Nachnamen nicht. Der kam aus England und der mir das erzählt hat, dass sein guter alter Kumpel ihn dann als kleiner Junge wieder besucht hat und
Mit
davon
dem
weiß
gleichen
ich.
Wissen von vorher. Also das heißt, der
Ja,
kleine Junge hatte
der
das
hat das ja
gleiche Wissen.
gewusst. Der hat ja seinen Eltern gesagt, du, wir müssen da hinfahren. Da ist ein alter Freund von mir und dann hat er so lange Stress gemacht, bis die Eltern mit ihm da hingefahren sind.
Okay, das ist ja schon faszinierend eigentlich.
Ja, ist es auch.
Ich
Sehe
würde
ich
sagen,
auch
das
so.
ist sehr faszinierend.
Ja, genau.
Warum wurde ich so stressfrei eigentlich empfangen? Also ich meine, es ist ja für mich ungewöhnlich, ich rufe irgendwo an und sage, ich komme mal vorbei, weil ich habe ein paar Fragen. Ich hätte jetzt erwartet, hier werden Kameras aufgebaut, die mich die ganze Zeit filmen und am Eingangstor hängen auch schon 5 Kameras. Warum ist das nicht der Fall?
Ja, weil das einfach nicht der Fall ist, was soll ich dazu sagen? Weil das. Weil ich denke, das Bild, das über Scientology in Deutschland verbreitet wird, leider nicht der Wahrheit entspricht, was Sie ja jetzt offensichtlich mit eigenen Augen gesehen haben. Und ich schwöre Ihnen, ich habe keine Kamera abmontiert. Und wenn Sie genau geschaut hätten, hätten Sie auch eine winzig kleine Kamera im Eingangsbereich gesehen, die wir nämlich aufgebaut haben, einfach als Überwachungskamera.
Warum? Also warum ist Kamera vor oder weswegen?
Weil es eine Zeit lang Pöbeleien gab. Das ist einfach aus Sicherheitsgründen. Also es gab eine Zeit lang, kamen irgendwelche Leute, haben Bierflaschen davor geschmissen oder Eier oder Sachen demoliert, Pflanzen demoliert. Und da haben wir halt in der Überwachung, unser eigenen Grund mit Überwachungskamera haben wir hingemacht, weil wenn jetzt was wäre, wüsste man wenigstens, wer es war. Witzigerweise ist aber seitdem nichts mehr passiert, seitdem die Kamera da steht.
Warum tun die Leute sowas?
Die erzählen es mir nicht. Die laufen dann ja weg, wenn ich komme. Keine Ahnung. Kann ich Ihnen nicht sagen.
Gibt es eine Theorie, warum die das vielleicht tun?
Ja, ich denke, also weiß ich mal ganz ehrlich, wenn ich ins Internet gehe und bei Google Scientology eingebe und da kommen ja manchmal Geschichten, wenn die wahr wären, A, wäre ich bestimmt nicht hier, B, gäbe es die Scientology in Deutschland auch schon bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr, weil wir sind hier ein völliger Rechtsstaat. Und wenn solche Sachen tatsächlich so wären, wäre schon längst irgendwelche ganz normalen Polizeiorgane oder so eingeschritten und hätten was gemacht. Ja, das ist das eine. Aber nichtsdestotrotz ist das Internet halt fantastisch. Auf der einen Seite ist natürlich aber auch geduldig. Das heißt, man kann ja irgendwas behaupten und dann wird es dann, ich weiß jetzt nicht den korrekten Ausdruck, aber auf jeden Fall kann man das dann wieder verteilen und dann tust du es auf deine Website und dann tut der es wieder auf seine Website und plötzlich ist das so viel überschwemmt und plötzlich denkt man sich, das ist ja wahr.
Aber es gibt ja Berichte von Aussteigern. Es ist ja
Ja.
nicht so, dass es die nicht gibt.
Nö.
Was die berichten, sind also Lügen.
Also ich persönlich weiß es nicht. Ich kenne selber einige Leute, die in Scientology waren, die dann gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr und dann gehen sie und dann waren sie weg. Ist ja jetzt nicht wirklich eine Story.
Nee, das ist keine Story. Aber es
Das
gibt
ist der.
viele, die Storys erzählen.
Ja, es gibt Leute, die Stories erzählen. Also ich weiß aus Deutschland, also ich weiß, dass die gemacht werden teilweise. Die werden richtig konstruiert teilweise auch.
Von dem?
Wenn wir das wüssten, wären wir auch einen Schritt weiter. Es gibt einen, sagen wir mal so, wir sind dabei herauszufinden, wie das gesteuert wird und ich hoffe, dass wir da einfach wissen, wer da ist. Also es gibt sicherlich Interessengruppen, die das nicht wollen, dass es uns gibt. Ich kann es nicht wirklich verstehen. Habe ich den Faden verloren.
Kein Problem. Die Kernfrage ist ja, warum berichten Aussteiger von solchen Sachen, die passiert sein sollen? Und warum begehen Aussteiger auch Selbstmord?
Also in mir persönlich ist kein einziger Selbstmord eines Aussteigers bekannt.
Mir
Davon
ist
mal
da
ab.
ein Fall sehr, sehr wohl leider bekannt.
Und wenn ich wüsste, wer, dann könnte ich vielleicht was dazu sagen.
Ja, also die Sitzung ist ausgeschrieben, wurde massiv gemobbt, hat seinen Job verloren und kam mit dem gesamten Druck nicht mehr zurecht und hat aufgrund dessen dann als Selbstmord begangen.
Aber das war mit Sicherheit nicht in Deutschland.
Das war in Deutschland.
Das war in Deutschland.
Ja.
Und das ist verifiziert.
Das ist verifiziert. Also zumindest, dass er bei St. Pölten war, dass er ausgestiegen ist und dass er dann sich sich entschlossen, den Freitod zu wählen.
Ja, okay. Es ist die Frage, hat er sich entschlossen, den Freitod zu wählen wegen Scientology oder hat er sich aus einem anderen Grund für den Freitod entschieden? Ich kann das jetzt nicht beantworten, das ist mit Sicherheit keine Geschichte, die hier in Düsseldorf passiert ist. Ja, dazu möchte ich einfach auch sagen, also ich will mich da auch nicht rauswinden, um Gottes Willen. Ich kenne die Geschichte nicht, ich kenne sie wirklich nicht. Ich weiß, in Düsseldorf gibt es sowas nicht. Ich bin auch gerne bereit, das meine ich jetzt ganz ernst, wenn ich den Namen habe, dass ich da wirklich, kann ich natürlich jetzt nicht in diesem Interview machen, aber ich sage, okay, das war der Karl Mayer oder wie immer er gehießen und er war in Buxtehude, ja, zum Beispiel, dann kann ich gerne schauen, was wirklich dahinter war und das Ihnen gerne dann auch im Nachhinein beantworten.
Okay, ja, das wäre dann nochmal sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich für Offenheit, also ich, deswegen bin ich ja Pressesprecher.
Wie steht denn Scientology generell zur Aussteigen? Weil es gibt ja, meines Wissens nach, wie ich gelesen habe, eine Organisation, die sich nur damit beschäftigt, Aussteiger wieder zu gewinnen und auch mit denen zu sprechen, warum die ausgestiegen sind.
Interessant. Sage ich ja, das Internet. Es ist also, wir sind mit Sicherheit, also es gibt keine Organisation in Scientology, die sich um Aussteiger kümmert. Das ist totaler Quatsch. Aber ganz ehrlich, dafür haben wir überhaupt weder die Ressourcen noch die Zeit. Ja, das ist Blödsinn.
Okay.
Mit Sicherheit ist es natürlich so, wenn jemand ausgestiegen ist, hat das ja Gründe. Und es ist mit Sicherheit auch so, ich meine, die Scientology-Kirche gibt es jetzt seit 60 Jahren. Und wir sind alles Menschen. Wir arbeiten alle daran, uns zu verbessern und wir sind sicherlich alle nicht perfekt. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass manchmal irgendwo in irgendeiner Kirche was passiert ist, was so blöd war, dass die Person sagte, so ein Scheiß, Das kann ich, das glaube ich, wenn das dem persönlich so geht. Aber das kann, und dann finde ich es auch gut, wenn andere Gemeindemitglieder sagen, Mensch, da haben wir vielleicht dem Fritz irgendwie, war das nicht ganz richtig, wir versuchen das jetzt mit ihm nochmal zu reden und das in Ordnung zu bringen.
Weil das dann nicht in Ordnung gemacht werden kann und wird wiederholt besucht? Oder kommt das nicht?
Das kommt, also ich, wie gesagt, da kann ich auch nur von Düsseldorf reden, ja. Ich kann definitiv von Düsseldorf reden. Ja. Wir machen sowas nicht. Also ohne Scheiß, wir machen sowas nicht. Wir rufen den dann an und sagen, was war denn da, vielleicht trifft man sich nochmal. Ja, dann sagen die, ja, ich will aber jetzt hier nicht in die Kirche kommen. Sag ich, ja klar, kann ich auch total verstehen. Dann treffen wir uns irgendwo im Café, trinken schön gemütlich Kaffee und reden darüber. Und wenn der dann wirklich gehen will, dann darf der gehen. Also,
womit beschäftigt sich die Rosa?
Einfach mit rechtlichen Sachen. Ganz normale rechtliche Sachen, zum Beispiel jetzt mit so einem Interview. Das ist die eine Sache, dann muss man vielleicht... ja, da gibt es vielleicht irgendwie einen Vorwurf, da ist der so und so ist jetzt ausgestiegen, zum Beispiel jetzt die Frage, die Sie gerade hatten, ja, da ist jetzt jemand, ja, der ist aber jetzt nicht in Deutschland, der ist ja nicht in Düsseldorf, also ich kenne diesen Fall nicht von diesem Selbstmörder. Also werde ich, wenn ich den Namen hätte, wenn Sie mir den geben würden, kann ich dann halt über OSA dann schauen, okay, wer war denn das, wo ist denn das, ja, das war, ich sag jetzt mal nehmen wir eine Stadt, wo keine Kirche ist, um nichts zu behaupten, das war dann halt in Kassel, in der Scientology-Kirche Kassel. Und dann würde ich dann halt da mit den OSA-Leuten sprechen, weil die sich um solche Sachen kümmern und nicht um einfach interne Sachen der Kirche. Es gibt ja immer wieder Sachen, die nach draußen gehen. Die haben ja die anderen hier gar nichts, die haben damit ja gar nichts zu tun.
Ist die OSA die Dinge klarstellen oder ist die OSA eher die Dinge recherchieren?
Beides. Ich würde sagen beides. Also einmal klarstellen, auf jeden Fall. Einfach, weil wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass auch die Scientology-Kirche, also es gibt Regeln in der Scientology-Kirche, die für jede Scientology-Kirche gelten. Ja? Einfach.
Was zum Beispiel?
Ganz normale Regeln, weiß ich nicht, sag ich mal Öffnungszeiten. Ich sag mal einfach ein ganz blödes Beispiel, ja? Und es gibt aber auch Länder. Und es gibt verschiedene Länder, die haben bestimmte Gesetze. So, und das heißt, dass man nicht unbedingt die Scientology-Regel 1:1 auf das Land übertragen kann. Und deswegen ist Rosa dafür zuständig zu sagen, okay, welche Gesetze gibt es, hier zum Beispiel in Deutschland, was die Straßenmissionierung angeht. Ganz blöd. Straßenmissionierung, ist es erlaubt oder nicht? Und da kümmern wir uns dann drum und sagen, okay, also eigentlich wäre es schön, wenn man jeden Sonntag rausgehen würde und Bücher verkaufen würde, aber wir sitzen hier in Nordrhein-Westfalen, ist überwiegend katholisch und deswegen ist es Sonntag nicht gestattet, draußen irgendwas zu machen. Das wäre eine Sache, wo wir uns drum kümmern würden, ja, zu sagen, okay, das ist, geht einfach nicht. Und wenn das jetzt irgendwo stehen würde, dass man sonntags rausgehen sollte, würden wir dann sagen, nee, ist nicht, weil wir sind in Deutschland, ist nicht erlaubt und dann ist das auch so. Also wird das auch nicht gemacht.
Mir fehlt noch gerade dieses Special Affairs dabei. Also für mich sind das jetzt keine speziellen Angelegenheiten.
Das ist aber ein ganzes, einfach, das heißt einfach so Officer Special Affairs.
Okay, aber das ist, für mich ist das jetzt nicht so speziell.
Nö, das ist einfach das, was nach draußen geht, was nichts mit Gemeindemitgliedern zu tun hat, sondern einfach alles, was außerhalb der Gemeindemitglieder stattfindet.
Warum werden Demonstranten gefilmt?
Auch das tun wir in Düsseldorf nicht. Wir haben noch keinen einzigen Demonstranten gefilmt.
Okay, aber in Berlin ist es gar nicht gegeben.
Das kann sein, da müssen Sie in Berlin nachfragen. Meine Kollegin Sabine Weber, sehr nette Frau. Fragen Sie die, also wir machen das nicht. Okay. Wir machen das nicht.
Aber ja? Es muss ja eine Regel geben, die das besagt. Oder?
Nein, es gibt keine Regel, die das besagt, weil wenn es die Regel gäbe, dann hätte ich diese Regel ja auch bekommen von meinen Vorgesetzten. Ja. Und da ich sie ja nicht bekommen habe, kann das ja nur eine interne Sache sein.
Ja, aber Berlin ist auch viel größer natürlich. Ja. Berlin hat auch wahrscheinlich eine stärkere Organisation.
Was ich mir vorstellen kann, dass Sie das in Berlin eventuell machen, einfach um sicherzustellen, dass so eine Person nicht nachher noch reinkommt, irgendwie an einem anderen Tag sich ausgibt als Interessent für Scientology und Blödsinn macht. Das ist leider in einigen Kirchen passiert, dass sie dann reinkommen und sagen, ich muss mal aufs Klo und dann das unheimlich witzig finden, das ganze Klopapier ins Klo zu stopfen und dann irgendwie einen riesen Wasserschaden verursachen. Mhm. Muss man nicht unbedingt haben. Also das kann ich mir vorstellen, aber das ist, wie gesagt, das, ich weiß es nicht. Ja, einfach nicht, um irgendwelche Leute zu verfolgen. Auch dafür haben wir weder die Kapazitäten noch Lust noch sonst was, sondern wenn überhaupt für interne Abwehr in Anführungszeichen. Ja, zu sagen, okay, guck mal hier, der Typ, die Pappnase, der hat doch letztens demonstriert, jetzt tut er so ganz arg interessiert und hat irgendwie so einen komischen Rucksack an und ist jetzt auf dem Klo verschwunden. Obacht, geh mal lieber gucken, was er da macht. Ja, zum Beispiel.
Was passiert mir, wenn ich... Ich gehe jetzt mal davon aus, ich mache ein Auditing mit und entscheide mich halt bis zur Stufe Clear halt vorzugehen und danach steige ich aus und spreche darüber öffentlich, über Dinge, über die ich nicht sprechen darf. Was passiert denn? Werde ich abgemahnt? Oder?
Sie würden abgemahnt werden, ja, natürlich.
Muss ich was unterschreiben? Muss ich irgendwo ein Dokument unterschreiben in der Zeit, wo ich halt dabei bin und etwas studiere, dass ich darüber nicht spreche?
Nein.
Kann ich per Definition eigentlich nicht abgemahnt werden, weil ich ja keine Verschwiegenheitsformel unterschrieben habe.
Nein, Sie werden nicht abgemahnt, aber wird schon gesagt, du, also sagen wir mal so, es gibt ja schon Regeln und es geht ja auch ein bisschen um Loyalität der Gruppe gegenüber und man wird nicht schriftlich abgemahnt, aber wenn man sich einer Gruppe loyal gegenüber erklärt hat mal und dann hinterher sagt, so, jetzt habe ich überhaupt, jetzt rede ich total schlecht über die, da würden wir als allererstes mal gucken, was haben wir falsch gemacht. Ja, also ganz ehrlich, weil eigentlich kann das nicht sein, dass jemand so lange dabei ist und dann, der dann, also da muss irgendwas fürchterlich in die Hose gegangen sein. Ja, und das muss, ich gehe nicht davon aus, dass es immer bei demjenigen nur ist, der geht, sondern das kann ja auch interne Gründe haben. Und das würden wir dann einfach erstmal versuchen, in Ordnung zu bringen.
Um dann wenig einmal kurz abzuschweifen, die Kurse kosten Geld.
Ja.
Bewusst.
Ja.
Kosten nicht wenig Geld.
Jein. Von bis, also es fängt bei 45 Euro an, inklusive Materialien. Das finde ich jetzt nicht wirklich viel.
Aber wenn ich jetzt halt die Stufe Clear in Summe betrachte, bin ich bei wie viel Euro ungefähr?
Kann man nicht wirklich sagen. Kann man nicht, das ist so individuell, weil das ist ja ein Weg, das ist ja ein Bewusstseinszustand.
Ja.
Und das kommt von Person zu Person einfach wirklich darauf an, wie viel der braucht.
Ja? Wir nehmen mal an, in der Berliner Fahrschule, auch da braucht manche länger, manche weniger. Im Schnitt kostet ein Führerschein 200.000 Euro.
Okay. Das ist so teuer ist der mittlerweile?
Ja, ich glaube schon.
Oh, da habe ich aber noch Glück gehabt.
Wie viel ich mich anstelle, lässt sich ja eventuell dann gut vergleichen, weil die Kurse kosten auch Geld.
Ja, dann würde ich sagen, so Pi mal Auge 15.000 bis 20.000 Euro.
Ja, wo nehme ich das Geld her?
Ja, das sind Sie ja, das machen Sie ja nicht von jetzt auf gleich. Das ist ja nicht die, also da, das machen Sie ja nicht in 2 Wochen. Klar. Da sind Sie ja wirklich ein paar Jahre wirklich mit beschäftigt.
Ja, aber auch da ist das Geld nicht.
Ja, aber wenn Sie ein schönes Auto kaufen würden, also wenn Sie wirklich ein Auto wollen, wenn Sie sagen, ich möchte mir jetzt mal nicht irgendwie so einen rostigen Daihatsu 15 Jahre mit Klapper Auspuff kaufen, sondern wirklich einen vernünftigen Mittelklassewagen, der kostet diese Summe. Ja, und da haben sie aber auch was davon. Und so kann man das vergleichen.
Ja, steht die Möglichkeit, in den Inhalt dieser Kirche es abzuarbeiten?
Ja, selbstverständlich. Also wenn man hier, wie ich, einfach als hauptamtlich tätiges Mitglied ist, da bezahle ich überhaupt nichts dafür. Mhm. Also das ist einfach selbstverständlich, dass wir auch als Austausch für das, was wir tun, selbstverständlich muss man dann kein Auditing und nichts bezahlen. Das
also alle einfach, Kurse sind inklusiv?
Ja, all inclusive sozusagen. All inclusive, genau, aber ich habe kein Bändchen leider. Okay. Aber das ist selbstverständlich, weil das gehört ja, das ist ja schon in Ordnung dann. Also man ist dann, man gibt seine Zeit und es ist nicht nur ein Recht, es ist sogar eine also Pflicht. Also man hat, wenn man sagt, ich mache jetzt 20 Stunden, gebe ich meine Zeit für Scientology, für diese Kirche, gebe meine Arbeitskraft da rein, dann solltest du mindestens 6 Stunden zusätzlich, also oder 6 Stunden dann auch wirklich studieren oder Auditing bekommen. Wenn du sagst, ich mache 40 Stunden, dann sind es 12,5 Stunden und dann wird auch darauf Wert gelegt.
Aber eine 40-Stunden-Woche lässt sich dann mit einem normalen Job ja nicht mehr vereinbaren.
Nein, deswegen mache ich auch nur 20 Stunden.
Aber auch 20 Stunden plus eine 37,5-Stunden-Woche? Ja. Wären schon 57,5. Das ist natürlich jede Menge Doppelarbeit.
Ja.
Gibt es Menschen innerhalb dieser Kirche, die das tun?
Ja.
Okay. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht förderlich ist für einen gewissen Gesundheitszustand auf Dauer. Also wenn ich jetzt jahrelang überlegen würde, 60 Stunden im Schnitt zu arbeiten, in Anführungszeichen.
Das ist immer die Frage, wie man Arbeit sieht. Ist das wirklich immer eine Last? Es kommt immer auf die Arbeit an. Es gibt ja Sachen, die machen einen wahnsinnig viel Spaß und das ist ja nicht wirklich Arbeit.
Wie lange könnte ich hier arbeiten, also von der Uhrzeit her? Von wann bis wann?
Geöffnet haben wir jeden Tag von 9:30 bis 22 Uhr, rund um die Woche.
Okay, jeden Tag?
Jeden Tag. Von Montag bis Sonntag, 9:30 bis 22 Uhr.
Okay. Und deshalb könnte ich dann auch hier arbeiten?
Ja,
könnte klar. Jeder anfangen, hier zu arbeiten? Also wenn ich jetzt komme und sage, hallo, hier bin ich würde gerne für die Gesamtdeutsche Kirche Düsseldorf arbeiten, könnte ich das tun?
Ich denke schon, ja, warum nicht?
Gibt es da keine Aufnahmebedingungen?
Es wird ja schon, geguckt, ob man dann auch wirklich, also ich meine, wir schauen schon, ob das jetzt jemand ist, der irgendwie, sag jetzt mal, vom Verfassungsschutz eingeschleust wurde, um uns da irgendwie, also da würden wir schon vorher gucken, ob das wirklich jemand ist, der sagt, ja, ich will das wirklich machen, oder ob das jemand ist, der uns so ein bisschen verhonepiepeln möchte. Also, uns gäbe es nicht, wenn wir uns verhonepiepeln lassen würden, dann wären wir schon längst weg.
Das ist ein schönes Stichwort, der Verfassungsschutz. Ja. Warum beobachtet der Verfassungsschutz Scientology?
Fragen Sie den Verfassungsschutz. Ich frage mich selber, weil Sie haben einfach irgendwelche Ideen, was wir machen sollten oder würden. Das sind jetzt, glaube ich, 15 Jahre, die wir untersucht werden, rauf und runter. Finde ich interessant, wird nichts festgestellt. Dann haben sie das Letzte, was sie gesagt haben, ist, ja, dann sind die, wir sind gegen Menschenrechte und Demokratie. Da haben wir ja in Münster diesen Fall verloren, das ist ja einige Jahre her. Dann haben wir uns auch überlegt, was machen wir jetzt da draus? Auch das ist dann eine Geschichte, die zum Beispiel das ominöse OSA macht. Wie gehen wir jetzt mit diesem Urteil um? Wir können ja in Berufung gehen, haben uns überlegt. Und gesagt, in Berufung gehen ist ja total doof, weil irgendwie, was soll denn das? Was haben die uns denn eigentlich vorgeworfen? Wir haben uns vorgeworfen, wir sind gegen Demokratie, wir sind gegen Menschenrechte und so weiter. Bestimmte Vorwürfe. Und dann haben wir uns, oder wurde sich dann halt zusammengesetzt, auch mit den Anwälten und wirklich genau geschaut, was macht Sinn. Und haben einfach eine Grundsatzerklärung aufgesetzt, die jede Scientology-Kirche in Deutschland in Anwendung haben muss. Entsprechend auch von irgendwelchen Schriften von Aaron Hubbard, also es ist völlig in Einklang mit dem, was er wollte, wo wir einfach eine Grundsatzerklärung für die Anerkennung der Menschenrechte, für die Demokratie, das muss jeder Scientologe lesen, jeder, der hier ankommt und sagt, ich möchte Scientologe sein, der muss es lesen, der muss es unterschreiben. Und das habe ich wirklich total verstanden, ich stimme damit überein. Und eigentlich dachte ich, dann ist das Thema jetzt vom Tisch, weil Sie haben jetzt 13 Jahre untersucht, die haben nichts gefunden, also nichts, wo man sagen kann, das ist jetzt wirklich so schlimm, dass man die dicht machen kann oder was auch immer. Das und das sind jetzt noch die Vorwürfe, so, dann reagieren wir. Ich fand das sehr smart zu sagen, okay, bitte, ihr habt das schriftlich, wir halten uns jetzt daran, ihr werft uns das vor, hier ist es schriftlich. Der Vorstand der Scientology-Kirche Deutschland hat es bestimmt, jede Scientology-Kirche in Deutschland hält sich daran. Müsste ja eigentlich jetzt mal gut sein, ne? Ist nicht gut.
Das ist ja schon ein Lippenbekenntnis eigentlich, dann, oder? Wenn ich etwas niederschreibe, jeder muss es unterschreiben. Wenn ich jetzt nach Al-Qaida gehe, ja. und sage so, ihr lieben Terroristen, da schreibt mir jetzt, dass ihr völlig demokratisch seid. Ja. Dadurch werde ich ja nicht den Verfassungsschutz los.
Ja.
Das ist ja, die, nur weil ein Papier veröffentlicht wird, was unterschrieben ist von jeder einzelnen Kirche, ist ja für den Verfassungsschutz kein Grund zu sagen,
ja, aber der andere Satz ist immer, wenn die nichts finden, also wenn die sagen, wir wären das, ja, und es ist einfach nichts da.
Dürfen die vorbeikommen?
Ja, klar.
Die dürfen vorbeischauen und,
ja, sicher.
Und täglich auch hier sich aufhalten und alles mitbekommen.
Wenn die sich trauen würden, ja klar. Okay. Also ich hätte nichts dagegen.
Dürfen die nicht bei einem Auditing mit dabei sitzen?
Nein.
Warum nicht?
Weil das immer unter nur vier Augen ist.
Okay.
Das ist einfach nicht.
Dürfen die bei einer Lerngruppe dabei sein?
Ja.
Da könnte ich zuschauen.
Können Sie mal reinschauen, denke ich schon, ja. Warum nicht?
Okay.
Also wenn jetzt gerade ein Student oben gewesen wäre, hätten Sie ja einen gesehen, weil es halt nur gerade heute keiner da.
Ja, ja, leider habe ich da keinen gesehen. Das ist,
naja,
natürlich schade eigentlich.
Ja.
Wie überlege ich das formuliere, weil sonst klingt das so zu hart. Elrond Hubbard war erwiesenermaßen Autor von Science-Fiction-Geschichten.
Richtig.
Diese Science-Fiction-Geschichten hat er meines Wissens nach jetzt zu einer Religion umfunktioniert.
Ja, das wird gerne so behauptet. Also Aaron Hubbard hat auf der einen Seite Fiction geschrieben, also Science-Fiction geschrieben, hat auch Western geschrieben, ja. Der hat auch Abenteuergeschichten geschrieben, alles ja. Mögliche. Und er hat auch wissenschaftliche Bücher, also mit Dianetik angefangen. Um dieses ganze Studium zu finanzieren, er hat ja dann weiter geforscht. Ja? Er hat das Buch Dianetik geschrieben, hat damit eigentlich für sich gedacht, so, das war's, jetzt habe ich das Buch geschrieben, ist gut, jetzt mache ich wieder, was ich eigentlich wollte. Reise ein bisschen durch die Welt, ja, mach weiter mit dem Explorers Club und so weiter.
Darf ich da ganz kurz einladen, ja? Unterbrechen? Dianetics hat er geschrieben in der Zeit, wo er sich als Arzt in einem Hospital ausgegeben hat, meines Wissens nach jetzt. Ist das richtig, dass er in diese Bibliothek hinein wollte, sich dann da ein Abzeichen besorgt hat, erkannt hat, okay, mit diesem Abzeichen komme ich hier rein und darf diese Bücher lesen, hat sich dann medizinisch weitergebildet und hat angefangen, Patienten zu auditieren?
Die Geschichte kenne ich nicht.
Also die.
Die Geschichte kenne ich nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwo im Internet. Da, tut mir leid, da muss ich jetzt leider mal passen.
Okay.
Also ich weiß es nicht. Also ich, ja, okay. Also ich weiß, dass er. Auf jeden Fall, er hatte halt die Theorie, warum man manchmal halt blöd reagiert oder warum man psychosomatische Krankheiten hat. Da hat er eine Theorie und hat das auch tatsächlich in Krankenhäusern auch probiert. Wie er jetzt da reinkam, das kann ich nicht beantworten, ganz ehrlich, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, es funktioniert. So, er hat auf jeden Fall dieses Dianetikbuch geschrieben, was wirklich funktioniert. Das kann jeder gerne mal ausprobieren, das einfach lesen, was da drin steht, anwenden.
Was funktioniert davon denn? Also wenn ich jetzt wissen wollte, was genau konkret funktioniert.
Dafür müsste man ein über 500 Seiten langes Buch in zwei Sätzen sagen. Das geht nicht.
Okay.
Da ist der ganze Witz weg. Also es geht einfach grundlegend darum. Ich denke, es gibt keinen, der das nicht kennt, dass man manchmal irgendwelche, in manchen Situationen etwas überreagiert oder unangemessen reagiert. Und es gibt ja auch bekanntlicherweise eine Menge psychosomatischer Krankheiten, wovon man nicht wirklich weiß, wo das herkommt. Ja, und die nicht unbedingt körperlich bedingt sind. Ja. Das hat Aaron Hubbard herausgefunden und niedergeschrieben im Dianetikbuch, warum das so ist und wie man das wieder los wird. Ja. Das kann man ganz einfach machen. Man besorgt sich das Buch, liest es, schnappt sich einen Kumpel, probiert es einfach aus, wird sich wundern, oh wow, es funktioniert tatsächlich. Nach dem Schreiben dieses Buches wollte der auch gar nicht mehr weitermachen, sondern wollte halt was anderes machen. Ja. Das haben sie aber so viele Leute versucht und gemacht, dass sie das total toll fanden und denen dann irgendwie in die Bude eingerannt sind. Und dann hat sich das halt weiterentwickelt. Er hat halt weiter geforscht und geforscht und geforscht, fand heraus, man ist tatsächlich ein unsterbliches geistiges Wesen, man ist nicht dieser Körper.
Wie hat er das rausgefunden?
Indem es einfach angewendet wurde im Auditing, Leute immer von früheren Leben erzählt haben. Und immer mehr. Und das ließ sich dann ja irgendwann mal nicht mehr verleugnen, dass es tatsächlich wohl so zu sein scheint. Und in der Zeit hat er, um seine Forschungsarbeiten zu finanzieren, halt auch Science-Fiction geschrieben und andere Romane, um jetzt den Bogen zu kriegen, ja, zu der Ausgangsfrage. Ja. Ja. Das war zeitgleich, aber das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun.
Okay, also nach der, ich weiß nicht, welches Buch es ist, oder ob es überhaupt ein Buch von ihm ist, die gängige Theorie, die ich jetzt kenne, ist, dass ein galaktischer Herrscher Lanzi.
Xenu kam aus dem Vulkan gesprungen und hat Blödsinn gemacht. Also das lese ich auch immer im Internet, das finde ich total lustig. Ich kenne keinen einzigen Scientologen, der diese Geschichte kennt, der die mir jemals bestätigt hat.
Es gab mehrere Gerichtsverfahren in den USA, die verhindern wollten, dass diese Xenu-Geschichte veröffentlicht wird.
Ja, ich, ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe auch dann irgendwelche Leute behaupten, auch wenn ein Scientologe diese Geschichte hört, dann fällt er gerade tot um und wird ganz krank. Also ich habe die jetzt schon so oft gehört, ich bin immer noch pumperlmunter, also irgendwas scheint daran nicht zu stimmen. Ich kann es nicht sagen, ehrlich. Also ich kenne die Geschichte nicht, ich habe sie nie gehört. Ich bin jetzt seit 21 Jahren in Scientology, ich war auch schon nicht nur in Düsseldorf, ich war auch schon in Kopenhagen, ich war auch schon in England. Ich habe sehr viel gelernt über Scientology, sehr viel selber an Auditing erfahren, aber von der Geschichte
weiß ich nichts. Das ist also nicht der Ursprung. Es ist nicht der Ursprung, dass die Menschen dadurch, dass die Seelen halt gefangen wurden und später dann wieder auf die Erde zurückgebracht wurden, nachdem sie einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Das ist ja das, was diese Theorie sagt. Ja. Das ist also nicht der Ursprung.
Nein.
Dass den Menschen falsche Seelen eingepflanzt wurden mit verwirrten Idealen.
Nein, also davon wusste ich nicht.
Wie ist es dann dazu gekommen?
Ich kann es nicht sagen. Also diese Geschichte, also ich kenne sie, wie gesagt, aus dem Internet. Wie gesagt, das ist ja auch sehr geduldig und da wird mir ja sehr viel weiterverbreitet. Ich habe die jetzt x-mal schon gehört. Ich muss dann immer wieder drüber lachen. Irgendwie denke ich mir, das ist echt interessant. Aber mehr kann ich dazu einfach wirklich nicht sagen. Es ist einfach, es ist ein Weg zu gehen. Ja, Scientology ist ein Weg. Den kann man nicht mit einer Spritze geben oder indem ich jetzt ein kurzes Interview gebe und ihnen dann irgendwie meine Weisheiten, die ich mir in 21 Jahren erarbeitet habe, die kann ich nicht in drei Sätzen sagen. Das funktioniert nicht. Ja, also es ist unheimlich schwierig. Also es kommt wirklich daher, es ist mit Sicherheit so, dass wir hier unterhalb unseres wahren Potenzials leben. Auf der Erde, das ist aber, das sieht ja jeder, da gibt es ein paar totale Genies, die zwischendurch mal raushüpfen und großartiger Musiker, ein toller Künstler oder die gibt es ja immer wieder. Ja, vielleicht haben wir ja alle das Potenzial. Warum nicht? Warum nutzen wir das nicht? Woran liegt das? Und das ist eigentlich, was Scientology dann aufgreift. Ja, diese Barrieren, die man manchmal hat, einfach, wenn man das möchte, wenn man den, man muss mich da manchmal ein bisschen durchbeißen, das ist also nicht die ganze Zeit irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, das ist manchmal auch nicht ganz einfach, der Weg zu gehen, aber er ist nicht zu hart, ist auch nicht dornig. Dann wird man halt manche Barrieren los, die man sich so im Laufe der Zeiten angesammelt hat. Und wenn man sie nicht mehr hat, geht es einem besser.
Wo kommen denn die Barrieren und das Blockierende, wo kommt das her?
Da müssen Sie die Anethik lesen. Ich mache jetzt hier Werbung für dieses Buch. Das ist wirklich, wie gesagt, das sind über 500 Seiten. Wie soll ich das, das ist so schwierig zu erklären. Ja, also
woran glaubt denn der Scientologe an sich, wenn es den gibt? Woran glaubt er? Was ist der wahre Glaube?
Also wir glauben, dass der Mensch im Grunde genommen gut ist.
Ja.
Jeder.
Der Mensch oder die Seele?
Der Mensch.
Der Mensch an sich.
Der Mensch ist
Stofflichkeit.
Der ist im Grunde genommen gut.
Wie kann Stofflichkeit gut oder böse sein?
Der Mensch ist im Grunde genommen gut. Also die Seele ist im Grunde genommen gut. Seele, also auch böse. Also es gibt ja auch Leute, die scheinbar böse sind. Auch der ist im Grunde genommen gut. Im Grunde genommen ist jeder gut.
Also die Seele.
Okay. Ja, ist im Grunde genommen gut. Und es gibt halt irgendwelche Gründe. Man kann sich ja auch verheddern, mal so in so einem Leben. Man kann sich total verheddern und dann hängt man da so total verheddert und schlägt um sich. Und nichtsdestotrotz ist im Grunde genommen gut. Und wir glauben auch daran, dass man jedem sein ursprüngliches Potenzial zurückgeben kann.
Das Ursprung, das bedeutet ja, dass...
Dass er im Grunde genommen gut ist und dass man das von morgens bis abends lebt. Also ich kann das ganz ehrlich von mir nicht behaupten, dass ich schon so weit bin. Also ich bin nicht Buddha oder Gandhi oder so. Ja, ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit...
Ja, aber es passieren ja viel zu viele schlechte Dinge auf der Welt, als dass man sagt, der Mensch ist von Grunde genommen aus gut.
Aber das ist ja, Sie haben ja gefragt, woran wir glauben. Und das ist das, woran wir wirklich glauben.
Das ist der einzige Grundsatz?
Ja.
Der einzige?
Ja. Nichts und er ist ein unsterbliches geistiges Wesen und das, daran glauben wir.
An die Unsterblichkeit des geistigen Wesens?
Ja.
Okay.
Und dass das jeder für sich selber herausfinden kann.
Ja, warum kostet das Geld, das herauszufinden?
Warum gibt es überhaupt Geld? Wenn es kein Geld gäbe, dann würden wir das wahrscheinlich anders machen. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass hier in Europa, vor allem jetzt um diese Zeit, ich ab und zu mal auch einen Wintermantel brauche oder dicke Socken oder die Heizung hier angeschaltet werden muss.
Das braucht die katholische Kirche auch.
Genau, und die haben die Kirchensteuer.
Die aber nicht annähernd so hoch ist.
Na, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr.
Die Kirchensteuer ist eine prozentuale.
Ja.
die dann jeder zahlen kann.
Genau, und bei uns ist, was jeder macht hier, ist ein Gemeindemitglied, der zahlt einfach den Beitrag, den man bezahlt für die Vereinsmitgliedschaft. Das sind 15 Euro im Jahr.
Im Jahr.
Das ist das, was tatsächlich ist. Wenn er dann Materialien möchte, ein ganz normales Buch, kostet ein Taschenbuch 12 Euro, wovon dann 10%, also 1,20 Euro, hier blieben. Das sind schon mal 1,20 Euro für meine Winterschuhe, meine dicken Socken, meinen Mantel. Und ich bin nicht die Einzige hier, sowie für Strom und die Heizung. Ist nicht viel. Genau, wenn man in der normalen Kirche heiratet, muss man Gebühren bezahlen. Wenn man in der katholischen Kirche, wenn ich in der evangelischen Kirche eine Beerdigung möchte, dann zahle ich da auch extra an den Pfarrer. Und das letztendlich ist es bei uns nicht anders. Wenn ich 15 Euro Vereinsmitgliedschaft habe, kann ich jeden Tag kommen. Ich habe Mitarbeiter, die sind für mich da. Wenn ich natürlich irgendwie ein Seminar mache, dann zahle ich da ein bisschen mehr. Aber das ist wirklich nur, um hier das Ganze am Laufen zu halten. Das sind jetzt keine Summen, die hier reingehen, die, weiß ich nicht, in Rolls-Royce enden oder was auch immer die Leute sich dabei denken. Ja? Die denken, wir müssen ja auch, wir wollen ja auch, wir haben zum Beispiel eine Riesenkampagne zum Thema Drogenaufklärung. Ja? Die ist weltweit und die ist super erfolgreich. Es gibt mittlerweile in Südamerika, in Kolumbien haben in vielen Orten wirklich die ganzen Drogenkriege so rapide abgenommen, dass da 30-40% weniger sind. Und es ist nur durch unsere Kampagnen. Nur diese Heftchen, die drucken sich, die wachsen nicht auf Bäumen, ja? Die muss man drucken. Da muss man jemanden haben, dann braucht man das Papier und das sind ja Kosten, die wir haben. Die müssen ja irgendwo herkommen.
Das ist alles richtig. Nur ich gehe jetzt mal davon aus, dass, mir ist der Name entfallen, der derzeitige Vorsitzende der Kirche.
Mr. David Miscavige.
Genau, dass er ja doch schon ein reicher Mann ist.
Ist er das?
Gehe ich von aus, ja.
Ja.
Also ich behaupte das jetzt einfach mal. Oder ist er das nicht?
Er ist nicht reich. Der ist nicht reich. Also er lebt. Ja, aber er lebt auch nicht über die Verhältnisse. Er arbeitet auch sehr viel und er wohnt ganz normal. Ja? Also er hat keine Villa oder sowas oder hat keinen Rolls-Royce oder einen Chauffeur. Das hat er einfach nicht. Das ist ein ganz normal, ist ein sehr netter Mensch übrigens, by the way. Ich habe ihn mal persönlich kennengelernt. Das ist eine sehr faszinierende Person.
Also er profitiert davon nicht?
Nein. Nein, das geht einfach. Also es profitiert keiner davon. Also es gibt keinen einzigen irgendwo im Management, der davon profitiert.
Sondern, das ist ein schönes Stichwort. Ja. Ist die Scientology-Kirche ein Wirtschaftsunternehmen?
Nein.
In keinster Art?
In keinster Art. Es gibt sogar Gerichtsurteile, es gibt sogar deutsche Gerichtsurteile, die das bestätigen. Ja, die bestätigen, ja, das ist eine, man muss ja immer sagen, was ist es denn jetzt? Es gibt auch Gerichtsurteile, die sagen, wir sind eine Religion und, aber wer, da will ich jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, weil ich glaube, das interessiert den Hörer auch nicht wirklich.
Nee, das glaube ich nicht, aber ist es ein Unternehmen? Oder anders, ist es eine Unternehmung mit religiösem Hintergrund, die aber auf maximalen Gewinn ausgerichtet ist?
Auf gar keinen Fall. Wenn das so wäre, würde es uns auch nicht mehr geben. Weil man muss ja sehr... Doch, man muss aber sehr... Wenn es möglich wäre, ganz ohne Quatsch, wenn es möglich wäre zu sagen, komm hier für lau, komm rein, mach das, denke ich, würde nicht ein einziger Scientologe sagen, machen wir nicht. Aber wir leben ja in einer Welt, wo es Wirtschaftszwänge gibt. Wir haben hier 900 Quadratmeter zu heizen, wir haben hier 900 Quadratmeter zu bestromen. Ja? Das ist ja so.
Muss man die Berlin hat 400.000 Quadratmeter?
Ja.
Muss man 400.000 Quadratmeter haben?
Ja.
Muss ich im Clearwater ein riesiges Celebrate Center haben? Muss ich das haben?
Ja.
Aber warum? Warum muss ich das haben?
Also stellen Sie sich es mal so vor. Scientology ist ja eine in sich runde Sache. Dass Scientology wirklich hundertprozentig Scientology ist, gibt es einfach eine Minimalanforderung. Ja, es gibt eine Minimalanforderung, um das 100% pur den Leuten zu zeigen, was wir machen. Also wenn man, um ein Auto herzustellen, eigentlich 40 Leute braucht und ein Band, das da irgendwelche Sachen stanzt und man versucht, das mit zwei Mann hinzustellen, da wird das Auto nicht wirklich richtig. Ja? Das ist so. Und auch das ist, was eine ideale Org ausmacht. Das sind halt die 4.500 Quadratmeter. Das ist die bestimmte Anzahl von Mitarbeitern und auch bestimmte Posten, die tatsächlich besetzt sind, was bei uns zum Beispiel einfach nicht ist. Wir sind nicht so viele. Das heißt, ich mache das jetzt und dann mache ich noch was anderes zwischendurch und dann ist hier noch ein Loch, dann wird das schnell gestopft. Blablabla. Geht, ist okay, ist schön, aber es ist eben nicht hundertprozentig. Ja, und genau wie ich die 40 Mann brauche, um das Band, um ein ordentliches Auto hinterher rumkommt und ich versuche das mit 4 Mann, ist das ein Unterschied.
Ja.
Passieren
bei
Fehler.
Bei,
können.
Sagen wir, Opel brauche ich halt die 40 Mann fürs Auto. Wofür brauche ich hier die 40 Mann? Also am Ende kommt ein Auto raus. Was
kommt
hier dann raus?
Wir wollen eine neue Zivilisation.
Eine neue Zivilisation?
Ja, genau. Eine Welt ohne Krieg, ohne Drogen, ohne Wahnsinn. Das ist das, was wir wollen. Wir haben zum Beispiel, wie gesagt, ich muss jetzt wieder mein Lieblingsthema, die Anti-Drogen-Kampagne ansprechen, weil ich die einfach wirklich liebe. Da braucht man auch Kapazitäten für, ja? Da braucht man Kapazitäten für. Ich gehe im Moment ungefähr einmal im Monat raus. Das ist toll, das macht total Spaß. Die Leute sind begeistert. Ich hatte letztens, das werde ich nie vergessen, kam eine junge Frau mit Tränen in den Augen. Oh, da finde ich euch ja endlich wieder. Danke, danke. Ich so, was soll denn das? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ja, vor 3 Monaten habe ich mal so ein Heftchen bekommen. Ich habe das gelesen. Boah, das ist so toll. Und ich habe echt seitdem nie wieder, nicht mehr gekifft. Und ich will das auch nicht mehr. Und das hat mir wirklich geholfen. Und das ist eine Geschichte. Und das erlebe ich jedes Mal. Ja? Oder dass irgendwelche Leute kommen und ja, sich wirklich bedanken. Weil das ist einfach nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach nur, was machen Drogen eigentlich? Und diese Kampagne könnte man ja jeden Tag machen. Ja, das könnte man jeden Tag machen, wenn man die Manpower hätte. Und da, wenn man halt eine gewisse Anzahl ist, kann man das halt besser machen.
Das Ziel ist das Erschaffen einer neuen Zivilisation.
Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Es ist aber nur eine Zivilisation mit Scientologen.
Nein, um Gottes Willen.
Ja, muss ja.
Nein. Nein, wieso das denn? Nein, das finde ich überhaupt nicht. Aber wenn die Leute einfach schon, also man muss ja kein Scientologe sein, um zu sagen, ich finde zum Beispiel Drogen nehmen blöd. Will ich nicht mehr. Ja, muss man kein Scientologe für sein.
Der Idealzustand dann nicht mehr. Wenn der Menschen clear werden, wäre der Idealzustand nicht besser.
Wahrscheinlich, aber das ist wirklich nicht das, wo. Da strebe ich nicht nach, da streben wir überhaupt nicht nach. Ich strebe tatsächlich danach zum Beispiel, dass die Menschenrechte in Anwendung sind. Es gibt die Menschenrechte seit Ende des Zweiten Weltkrieges, die sind nicht bekannt, die werden nicht angewendet. Danach strebe ich.
Das
ja, das ist absolut super. Ja,
und Menschenrechte sind wichtig.
Ja, das klar,
ist
eben.
Gar keine Frage. Aber Straßenmissionierung beinhaltet ja, dass sich mehr Menschen für Scientology interessieren.
Ich missioniere nicht. Ich mache die Anti-Drogen-Kampagne und das ist mir völlig egal. Und ganz ehrlich, da steht auch nirgends auch nur ein Wort von Scientology drin. Wir hatten das eine Zeit lang, wo kurz was drin stand. Das haben wir sogar rausgenommen, bewusst, weil wir gesagt haben, das hat nichts mit Missionierung zu tun, das hat mit Aufklärung zu tun. Und ich will, dass das extra säkularisieren. Ja?
Also
das,
aber es gibt Straßenkampagnen für Scientology.
Ja, natürlich.
Wo das Menschen ist, eingeladen werden, als E-Meter zu gehen.
Was jede Kirche macht, ist das Recht zu disseminieren, oder?
Keine Frage.
Genau.
Nur das bedeutet ja, dass je mehr Mitglieder Scientology hat, desto besser würde es der Welt gehen.
Nö.
Nee.
Ja, pff. Von mir aus, wenn jetzt von mir aus, wenn von mir aus alle Leute jetzt gläubige Buddhisten werden und wirklich das leben würden und einfach friedlich sind, dann hätten wir auch schon eine bessere Welt. Ich persönlich respektiere jede Religion. Also ich persönlich respektiere aber keinen Krieg. Ich respektiere auch nicht, dass in irgendwelchen afrikanischen Ländern Menschen verhungern. Das respektiere ich nicht. Das kann ich nicht respektieren.
Das respektiert kein Mensch.
Genau, aber nichtsdestotrotz passiert es ja nach wie vor. Ja? Das ist ja nach wie vor, dass da Sachen passieren, die vielleicht jetzt nicht so dolle sind.
Nur das ist ja nicht das Scientologensein. Es ist ja nicht, ich bin Scientologe und habe dann diese Big Points. Es ist ja noch mehr.
Ein Scientologe ist jemand, der die Zustände für sich und andere verbessert. Das ist die Definition eines Scientologen. Ein Scientologe ist jemand, der die Zustände für sich selbst und andere verbessert.
Wer sind die anderen?
Ja, wer ist die andere? Bei mir sind es meine Nachbarn, es ist meine Familie, es sind meine Freunde.
Wie verbessern Sie denn das Leben Ihrer Nachbarn? Also wodurch wird das Leben dieser Menschen besser in ihrem unmittelbaren Umfeld? Wodurch?
Indem Sie mal jemanden haben, der da ist und zuverlässig ist. Man fragen kann, man kannst du mal bla 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 und der macht das dann. Man braucht man auch nicht drüber nachdenken, man muss auch nicht nachfragen, man muss auch nicht hinterherhaken, hast du denn?
Mhm.
Zum Beispiel sind Kleinigkeiten, das müssen ja keine großen Sachen sein.
Mhm.
Es behauptet keiner, dass man damit direkt irgendwie, weiß ich nicht,
Also Freude in die Welt zu tragen.
Ja, zum Beispiel. Okay. Und Hilfe. Okay. Oder jemand, der Probleme hat in der Beziehung, dass man dem vielleicht hilft.
Gibt Kann man ja machen. Gibt es ein Ranking für verkaufte Bücher oder ähnliches? Gibt es ein internes Ranking, wo man sagt, okay, die Org XY hat so und so viele Bücher verkauft, die Org XY hat so und so viel verkauft?
Ja.
Es wird gerankt.
Das wird gespielt.
Es wird gespielt.
Ja. Wir spielen. Also wir sehen das Leben, also auch ich sehe das Leben sowieso als ein Spiel.
Ja.
Ja, also sonst könnte man das, glaube ich, auch nicht ertragen.
Okay, also es wird gespielt.
Ja.
Was ist die Konsequenz, wenn diese Org hier keine Bücher verkaufen würde?
Gar nichts.
Die würde nicht geschlossen werden.
Ach Quatsch.
Es würde auch niemand vorbeifahren und fragen, warum
ist nee. Das Nö.
Es gibt keinen Regionalleiter oder wie auch immer man den nennen möchte.
Nein.
Die einzelnen Orts
Nein, haben wir nicht. Ja. Nein, haben wir nicht. Nein.
Gibt es einen Druck, neue Mitglieder zu gewinnen?
Nein.
Das sind Dinge, die habe ich an was gehört.
Ja, gibt es aber nicht. Also ganz ehrlich, es ist natürlich, man möchte es gerne. Vielleicht man macht ihn sich auch selber, wie man sich selber Druck macht, ja? Mhm. Also, weiß ich nicht, Sie als Journalist machen sich vielleicht auch Druck, jetzt so die Story an sich zu machen, aber da brauchen Sie keinen für. Den macht man sich dann schon selbst. Aber okay. Wir haben keinen, der uns den Druck macht.
Wenn ich Mitglied bei Scientology bin,
ja.
In der Kirche, und ich bin verheiratet, muss meine Frau mitmachen?
Nein.
Nee.
Nein.
Und gar keinen Umstand. Es wird aber lieber gesehen, oder?
Nee, also es wird, also wir halten uns völlig raus aus irgendwelchen privaten Angelegenheiten unserer Mitglieder, auch in sexueller Hinsicht, weil das spreche ich jetzt auch an, weil es ja gerne auch gesagt wird zu Homosexuellen, dass die können tun und lassen, was sie wollen. Außer, ja. Jetzt kommt das große ja, Außer, worauf wir ganz arg warten, es behindert die Person. Das heißt, wenn jemand irgendwie zum Beispiel kommt jetzt hier, macht einen Kurs, hat was gefunden, dem geht es total gut, der ist himmelhoch hören, kommt nach Hause, die Frau wie, warst du schon wieder bei denen? Bep, 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 und hört nicht auf zu meckern. Da würden wir sagen, okay, jetzt guck mal, bring das mal in Ordnung. Ja?
Was heißt, bring das in Ordnung?
Ja, denn das, was auch immer in Ordnung zu bringen ist. Aber entweder dass die Frau sagt, wieso meckerst du denn immer an mir rum? Musst du doch nicht. Ja, zum Beispiel, also es geht einfach darum, dass Scientology ist ein Weg, den man gehen kann. Wie gesagt, es wird keiner gezwungen, ihn zu gehen und es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, jemanden dazu zu zwingen. Man kann ihn eh nur gehen, wenn man ihn gehen möchte. Irgendwann mal ist nämlich sonst Ende. Und mitunter gibt es Umstände in der Familie oder mit Freunden, die einen vielleicht immer wieder zu Hause runterziehen. Das kann passieren. Ja. Da würden wir dann schauen, der Person zu helfen, das hinzubekommen, aber erstmal wirklich mit der Frau so lange sie einfach zu verstehen lassen, warum man das macht, ja? Also es geht nicht darum.
Würde meine Frau dann eingeladen werden, wenn sie meckern würde?
Nö. Also wir würden sagen, bringen Sie doch mal mit.
Ja.
Das würden wir schon machen, sagen. Jetzt pass mal auf, das ist immer Stress mit deiner Frau. Mhm. Würden wir dich erstmal fragen, wie sieht denn das aus, willst du das in Ordnung bringen oder nicht? Da wird es wahrscheinlich sagen, nee, wir sind schon seit 5 Jahren verheiratet und eigentlich ist sie voll die schnuckelige Süße.
Würde das dann bedeuten, in Ordnung bringen, sich von der Person zu trennen?
Nein. Das ist der allerletzte Weg.
Würden Sie mir dazu dann raten?
Zu trennen? Nee, wir würden dir dann höchstens sagen, jetzt pass mal auf, du siehst es ja selber. Du siehst es ja selber, so beides geht ja nicht. Ja? Also das ist aber, wie gesagt, das passiert so gut wie nie. So 99% ist es ja so, dass dann irgendwie dann die Frau sagt, ja gut, komm, wenn du das machen willst, komm, dann mach es doch. Ja, dann ist auch gut, aber mehr würde dann auch nicht passieren. Außer es wäre jemand, der die ganze Zeit nur rummeckert und dann ist man die ganze Zeit von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Das gibt es ja. Und dann würden wir auch nicht sagen, mach das jetzt, ja. Das würden wir auch nicht sagen, sondern wir fragen, was möchtest du jetzt? Möchtest du jetzt Scientology weitermachen oder möchtest du mit deiner Frau und dann, also beides geht.
Ich möchte sowohl Scientology als auch eine meckernde Frau haben.
Dann würden wir gucken, dass wir deiner Frau helfen, aufhören zu meckern.
Wie würdest du das tun?
Das weiß ich nicht, individuell. Also das hatten wir noch nicht.
Das hattet ihr noch nicht?
Nein. Bisher war es dann immer so, dass die Frau dann irgendwann mal aufgehört hat zu meckern. Oder aber auch der Mann. Wir müssen jetzt immer sagen, dass auch Männer meckern. Das möchte ich jetzt hier als Frau ganz laut und deutlich mal sagen.
Das schreibe ich nicht, ja.
Ja, also wir haben hier einige Gemeindemitglieder, wo die wirklich auch schon seit 20, 30 Jahren hier dabei sind in Scientology, wo der Ehepartner nicht Scientologe ist und das ist überhaupt kein Problem. Ja, also das ist völliger Quatsch, das muss keiner machen.
Wie steht, ich fange mal bei an. Ich habe gesehen, In einem Fernsehfilm, muss ich jetzt allerdings sagen, aber das war halt ein vielleicht guter Einblick da jetzt für mich. Das ist in, ich meine, es ist was Skandinavien, da kann ich es besser einschränken. Da gibt es eine Organisation, die auch die Sea-Org ist dort beheimatet, wo auch Kinder zu Scientologen erzogen werden.
Das ist Quatsch.
Das gibt es nicht.
Nein. Es gibt in der Sea-Org, da muss man, ich meine, 16 sein. Und man muss auf jeden Fall das Okay der Eltern haben. Es gibt keine Kinder, die zu irgendwelchen Sea-Org-Leuten erzogen werden. Das
auch
ist Quatsch.
In Deutschland. Es gibt
Nein.
keine Organisation, die sich um Kinder kümmert.
Nein.
Und Kinder dann halt, das gibt es nicht.
Nein.
Wenn ich nachweisen kann, dass es das gibt, was würde dann passieren? Wenn ich den Nachweis erbringen kann, dass Kinder irgendwo zu Scientologen dann erzogen werden.
Ja.
Was würde dann passieren?
Ich habe keine Ahnung. Kann dazu nicht sagen. Also ich weiß, dass es eine Schule gibt, ein Internat in Dänemark. Das ist wahrscheinlich das, was da in diesem verhunzten Film in der ARD mal gezeigt wurde. Der übrigens strotzt vor Fehlern und Widersprüchen. Davon mal ab. Da gibt es ein Internat.
Das
für Scientologenkinder. Das wird das, was die da so verballhornert haben. Also
ist
es gibt
das,
ein
wo die Kinder lernen, von Wand zu laufen und sich dafür zu bedanken, dass derjenige, mit dem die das halt spielen, das getan hat? Also
nein, das ist völliger Quatsch. Nein, das ist totaler Quatsch.
Diese Methoden gibt es auch generell nicht.
Es gibt eine ähnliche Methode, das sind, wo man wirklich lernt, einen anderen zu kontrollieren. Aber nicht im Ansatz böse gemeint, überhaupt nicht im Ansatz böse gemeint. Kontrolle ist, ja, aber man kann, ja, ist jein, aber man muss es manchmal tun. Wenn ein kleines Kind gerade auf die Straße hängt, dann kann ich also echt total laissez-faire sein und sagen, ja, yeah, komm, mal, find doch mal selber raus, was für dich gut ist. Oder ich renne mal hinterher und packe es ganz schnell, bevor es unter das Auto rennt. Ne? Das ist immer
die Kontrolle, die da gemeint ist.
Nein, aber die Kontrolle ist das, die man dann schon lernt. Das ist die, die man lernt, ja, dass man wirklich nicht mehr als nötig, aber auch nicht zu wenig Kontrolle ausübt. Das ist einfach Sachen, ist eine Übung, die man braucht, auch fürs Auditing, weil man eine Person dann ja auch führt. Aber die stimmt ja vorher damit dann überein. Also es ist ja nicht so, das macht man ja nicht mit jemandem, der das nicht will. Das muss man ja immer schon so sagen. Das ist ja nichts, was man lernt, um irgendwelche Leute draußen irgendwie zu behandeln oder irgendwas zu machen, sondern man lernt es ja wirklich hier um im Auditing zum Beispiel einer Person zu helfen, durch irgendwas durchzugehen, was mitunter oder eigentlich immer häufig sehr, sehr unangenehm sein könnte. Ja, und dann ist das ja ganz, ganz gut, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen und es einfach durchziehen und sagen, jetzt komm, schau einfach nochmal hin, guck dir das einfach nochmal an.
Wie läuft denn die Methode der Kontrolle ab? Was ist das für eine Lektion, wo jemandem gezeigt wird, wie er jemanden kontrolliert? Wie passiert das?
Das ist einfach, das übt man.
Wie? Was ist die Praxis?
Das kann ich jetzt nicht in diesen 2 Minuten beantworten. Ja, man lernt es einfach, dass man auch mal, es kann ja sein, man hat ja auch, ich sage das jetzt mal ganz blöd, ich mache jetzt ein ganz einfaches Beispiel, einfach aufgrund meiner momentanen Situation mit meinem Vater, der ist nun mal an Alzheimer erkrankt, was sehr, sehr traurig ist. Und der ist richtig krawallig. Er ist wirklich krawallig. Das heißt, du sagst, Papa, komm, wir gehen ins Bett und er wehrt sich. Er sagt, Papa, du musst vielleicht mal auf Toilette, er wehrt sich und er hat noch Kraft. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Übungen machen durfte, weil es mir tatsächlich gelingt, ihn ins Bett zu kriegen oder zur Toilette zu bringen oder ihn dazu zu bringen, sich mal hinzusetzen, dass er was isst. Ich hatte 2 Leute vom Pflegedienst da, die professionell ausgebildet sind, die brauchten zu zweit 1 Stunde, um den armen Mann einfach nur zu duschen. Weil er sich wehrt. Ich schaffe das in 15 Minuten und er wehrt sich nicht. Also irgendwas ist da ja richtig dran, indem man einfach so viel positiv denkt, okay, komm, du musst das jetzt machen, auch wenn das im Moment ein bisschen unangenehm ist. Ja, aber du musst das jetzt machen und in diese Richtung schubst. Weil ich meine es ja nicht böse. Ja, mein Vater wäre schon längst im Heim, wenn wir es böse meinen würden oder ihm nicht helfen wollten. Ja, das muss man ja auch mal so sehen. Das hilft. In solchen Situationen und ist selbst ein professioneller Hilfsdienst kann es nicht mehr, ja, und ich kann das hinkriegen, weil ich diese Übung gemacht habe, also so schlecht können sie nicht sein.
Ja, aber nochmal, was ist es? Also was zeichnet das aus? Ist es Rhetorik? Ist es Spiritualität?
Es ist die Spiritualität, weil du als Mann, als Wesen Ach, wie erklärt man das? Also man ist ja, man, also als, man, wir sind alle geistige Wesen. Wir haben mittlerweile alle irgendwie so einen richtig dicken, fetten Panzer um uns herum, dass bloß keiner gucken kann, was mit dem anderen vorgeht und man auf gar keinen Fall in irgendjemand Privatsphäre eindringt. Das geht ja schon mal gar nicht. So, manchmal macht sich so ein kleines Türchen auf, wenn man frisch verliebt ist und wenn man dann aber nur das falsche Wort sagt, schwupp, geht es wieder zu. Ist so. Leider. Nichtsdestotrotz ist das nicht unbedingt das natürliche Leben eines geistigen Wesens.
Was ist denn das natürliche Leben
Wie
eines
zum
geistigen
Beispiel bei den
Wesens?
Aborigines, die das ja auch können, ja, die mit der Umwelt kommunizieren können. Gibt es ein sehr schönes Buch von Marlow Morgan, Traumfänger. Einfach mal lesen, dann weiß man, was ich meine. Und es geht ja auch darum, dass man einem anderen hilft. Und manchmal ist es nicht hilfreich, die Augen zuzumachen und zu tun, als wäre nichts, sondern manchmal muss man dem anderen vielleicht auch helfen, irgendwo hinzugucken oder irgendwo hinzugehen, wo er jetzt vielleicht gerade nicht möchte. Und das lernen wir schon.
Aber ist das die Kontrolle eines anderen geistigen Wesens? Also.
Nein, ich kontrolliere in dem Fall meines Vaters definitiv seinen Körper. Aber diese innere Scheu, die man normalerweise hat, das zu machen, oder du kannst doch diesen armen alten Mann jetzt nicht. Ja, das ist ja was, man schon denkt. Und das ist ja eigentlich auch der Papa. Ne, eigentlich immer schon Respektperson, ja. Ist ja jetzt nicht mehr.
Gäbe
Ja.
es ein Live-Experiment, was wir in einer kurzen Zeit tun können, wo man mir verdeutlicht, wie diese Spiritualität wirkt?
Ja.
Können wir das jetzt tun?
Ja.
Okay,
Nur
dann
mein
bin ich
Mikro
jetzt.
aus.
Mikro aus.
Ja, das muss ich ja machen.
Ach
Das kann ich
so.
ja nur, das kann ich ja nur jetzt mal. Wir können
Okay.
das laufen lassen, aber wir können das ja
Ja,
mal
nee, wir lassen
probieren.
es einfach offen, weil es ja tatsächlich
Ja,
spannend ist. Ich bin
gut.
gespannt.
Gut. Dann machen wir jetzt mal diese Übung wie aus dem Film, aber in echt, wie man sie wirklich macht.
Okay.
Also, wir sind da bei Brief und Klaue.
Ja, okay.
Okay. Komm mal her.
Ja.
So. Und du wärst nicht, du möchtest das nicht, okay?
Was genau möchte ich
Ja,
nicht?
was ich jetzt sage. Du
Ja,
sagst,
okay.
du hast einfach keinen Bock darauf.
Ja.
Und jetzt mache ich das mal falsch. Schau auf diese Wand. Geh lieber zu dieser Wand. Na, das hatte ich auch keine Absicht, richtig? Jetzt habe ich die Absicht, dass ich schau auf diese Wand. Danke, geh lieber zu dieser Wand. Danke. Hast du den Unterschied gemerkt?
Eigentlich nicht, weil wenn ich
Du
jetzt sicher
traust dich ja
wollte.
gern.
Ach so, ja,
Du traust
okay,
dich ja
ja, okay, das ist die Frage.
gern.
Okay, gut, das
Okay,
ist die Frage, ja, okay.
schau auf diese Wand.
Okay.
Geh lieber zu dieser Wand. Auf diese Wand. Danke. Geh lieber zu dieser Wand.
Okay, ich
Danke.
verstehe. Ja, ich verstehe.
Hast du
Okay.
gemerkt, dass du
Aber,
irgendwann, du kannst dich nicht mehr wirklich wehren,
ja, eben, natürlich nicht, aber auch nur, weil, also ich würde mich jetzt, wenn ich es wirklich nicht wollen würde, würde ich natürlich selber auch Körpereinsatz dabei
Bitte.
zeigen. Das möchte ich, wirklich.
Das mache ich nicht. Ich mache das mit meinem Vater jeden Tag
Okay.
Nein, das ist so, du
Ja.
merkst das immer, du willst dich zwar wehren, aber irgendwann mal geht es nicht mehr. Ne?
Doch, so die ganze Zeit, wenn ich wirklich wollen würde.
Okay, dann versuchen wir es nochmal.
Ja, okay.
Wir wollen jetzt ein Live-Experiment
Ja,
machen.
okay.
Okay, dann gehen wir rüber zu der
Okay.
Wand. Wir rangeln jetzt.
Ja,
Kommst du,
das ist schon
oder
ein Gerangel. Ja, okay, ich verstehe die Intention, ja. Okay.
Und jetzt mache ich dasselbe mal ohne Intention, einfach für den
Ja,
Unterschied.
okay.
So, ich gehe mal rüber zu der Wand. Nee, du willst ja nicht, du
Ach,
sagst,
ich will ja,
du willst
okay.
nicht, ich
Ja,
habe jetzt nicht wirklich die Absicht. Ich gehe
ja.
mal rüber zu der Wand.
Ah ja, okay. Ja.
Ja, das ist eine Kleinigkeit.
Das Problem, was ich dabei sehe bei diesem Experiment, ist einfach, dass ich nicht, sagen wir es mal so, wenn sich zwei Menschen kennen oder kennengelernt haben, wie wir das ja jetzt getan haben in der Zeit, dann habe ich eine Barriere, also wenn du jemand Fremdes wärst, der mitten auf der Straße kommt, auf mich zukommt und sagt, hier, geht zur Wand, zieh die Leine.
Ich würde das ja nicht machen. Also das Beispiel mit der Wand, das ist ja einfach nur, um diese Absicht zu üben. Man macht das nie mit jemandem einfach so aus
Klar, aber ist das nicht wirklich eine sehr diffizile Manipulation von jemandem, dem ich vertraue?
Nö.
Wie oft wird dieses Experiment gemacht?
Man macht das so lange, bis man den Punkt hat, wo man weiß, okay, wenn ich möchte und es nötig ist, das jetzt zu erreichen, dann geht das. Beispiel, ich sitze in der U-Bahn, nachts, lese ein Buch, warte auf meine Bahn und zwei sehr große, sehr starke Männer fangen an, einen Ausländer übelst anzumachen. Mhm. Ich sitze da natürlich und denke erstmal, nee, es ist dunkel, es ist nachts und außerdem bin ich eine Frau. Habe ich nichts mit zu tun. Mhm. Hört aber nicht auf. Dann denke ich mir, kannst du aber auch nicht so lassen, weil der arme Kerle, ja, das war so ein... Also ich mag Ausländerfeindlichkeit nicht, kann ich sowieso schon mal gar nicht leiden und dann irgendwie so Nazi-Sprüche schon mal erst recht nicht. Guck mich um, keiner da außer mir, also musst du das jetzt machen. Und dann kann man diese Übung super gebrauchen. Und dann bin ich aufgestanden und habe die so angeschnauzt, die beiden Typen, und in die nächste Bahn geschubst, so schnell waren die da drin, die konnten gar nicht gucken, dann ging die Tür zu und weg waren sie. Das war sehr witzig, ja. Und ich bin mir ganz sicher, die sind jetzt irgendwo in Duisburg gelandet, wo die nie hin wollten. War mir dann aber in dem Moment egal. Aber das sind solche Sachen. Also ich hätte mich nicht, sonst traut man sich ja nicht, solche großen Schränke da zwei Stück auf einmal dann plötzlich durch die Gegend zu schubsen. Okay. Ja, aber für sowas kann man es gut brauchen.
Besitzt du die Möglichkeit, in der Spiritualität deinen fleischlichen Körper zu verlassen?
Ja.
Musst du das ab und zu auch?
Ich bin schon lange gar nicht mehr, also ich bin immer in der Nähe meines Körpers, ich bin da gar nicht mehr drin.
Aber mit wem spreche ich dann gerade?
Ja, mit mir.
Ja, aber bist du jetzt gerade in der Nähe deines Körpers?
Ja, natürlich, ich bin immer in der Nähe meines Körpers. Ich bin immer in der Nähe meines Körpers, schon.
Wo ist denn die Nähe, damit ich mir das vorstellen kann? Ja, so. Okay. Wäre das möglich, dass du diesen Zustand jetzt verlässt und woanders hingehen würdest?
Habe ich noch nie ausprobiert. Habe ich noch nicht ausprobiert.
Was heißt in der Nähe vom Körper? Schaust du auf deinen Körper drauf? Siehst du dich in leeren Dimensionen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nö, ich sehe es so wie ich. Ich kann das gar nicht, ich weiß es gar nicht. Ich hab früher. Das hat eigentlich mehr mit dem Raumgefühl zu tun, das man hat. Also man hat das Gefühl, man hat mehr Raum um sich herum. Also sonst ändert sich eigentlich nicht viel in der Wahrnehmung. Aber manchmal sitzt man ja so im Zimmer und das Zimmer kommt dann ganz klein vor und dann wird dasselbe Zimmer plötzlich ganz riesengroß. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst.
Ja.
Zum Beispiel, wenn man frisch verliebt ist. Also ich nehme immer gerne dieses Beispiel, man ist frisch verliebt, man könnte die ganze Welt umarmen, dann hat man einen größeren Raum.
Okay.
Und den habe ich grundlegend.
Das heißt, du hast die Möglichkeit, außerhalb deines Körpers zu sein?
Ja.
Erweitert sich dieser Radius immer weiter, je mehr OT-Stufen man erklimmt?
Ich gehe davon aus, ich bin ja noch nicht so weit.
Okay. Hätte ich noch eine Abschlussfrage dabei?
Gerne.
Die berühmte letzte Frage. Wenn du mir jetzt was raten müsstest, um meinen Horizont und meine Spiritualität zu erweitern, was wäre das?
Oh mein Gott. Also ich würde dir raten, trau dir selber. Wahr ist für dich nur das, was für dich selber wahr ist und was du für wahr erachtest. Und wenn du das verloren hast, dann hast du alles verloren. Lass dir nicht ein X für ein U vormachen, sondern schau einfach wirklich selber und sei ehrlich zu dir und sei ehrlich zu dem, was du beobachtet hast. Genau.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Damit würde ich jetzt auch schließen wollen. Ich bedanke mich nochmal vielmals für das Gespräch und für die Möglichkeiten.
Gern geschehen.
Und ich sage, bis dann vielleicht noch.
Ja genau, auf ein Käffchen wieder.
Genau.
Tschüss.